Obsluten, der Podcast, der Hamburg aufschließt.
Ja, herzlich willkommen zu Obsluten. Bei mir ist Bernd Müller-Teichert. Wir sind hier in einem wunderschönen Haus in Lockstedt und es geht heute um Flüchtlingspolitik oder wie man Flüchtlingen helfen kann. Und ich würde vorschlagen, Bernd, du stellst dich erstmal kurz selbst vor.
Ja, hallo Sven Anders. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, mein Name ist Bernd Müller-Teichert. Ich bin Pastor hier in Lockstedt seit 11 Jahren, komme aber ursprünglich aus Neugraben, also aus dem Süderelbe-Gebiet. Bin Pastor seit 16 Jahren, war vorher in der Diakonie in Alsterdorf und mache ganz klassische Gemeindearbeit, aber eben auch seit 1-2 Jahren befasst mit dem Thema Flüchtlingen. Und jetzt speziell seit September letzten Jahres, nachdem wir also eine ganz schnell eine Flüchtlingsunterkunft hier in der Nähe bekommen haben, auf einem Parkplatz in der Nähe des Harmbecks Tierparks, sehr engagiert.
Ja, ich habe ein bisschen geguckt, du hast auch vorher schon viel mit anderen Kulturen gemacht, hatte ich gesehen, irgendwie.
Genau, also ich war nach meinem Studium auf Fidschi, auf den Fidschi-Inseln, fast 3/4 Jahr, war da der einzig Weiße in einem College sozusagen mit anderen Pastoren und Melanesiern und Polynesiern, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war mit den Pfadfindern in Nepal, auch in einer Gastfamilie. Wir haben eine koreanische Gemeinde hier, die ist Teil unserer volkskirchlichen Gemeinde geworden. Also ich finde das einfach total bereichernd, wenn man mit fremden Menschen aus anderen fremden Kulturen spricht und denen begegnet. Mhm.
Gut, und dann hast du gesagt, wurde auf einem Parkplatz ein Flüchtlingscamp eröffnet. Wie kann man sich das vorstellen? Haben die da die Zeltstangen rausgeholt, oder?
Erstmal wurden die Autos verbannt. Das hat einen Aufruhr gegeben von den Leuten, die natürlich dann, die dann zur Bahn fahren wollten. Das ist ja Park and Ride gewesen. Dann rückten innerhalb von 2 Tagen Laster mit Containern an. Es wurden also keine Zeltplanen sozusagen errichtet, sondern tatsächlich ganz simple Container. Und die wurden ziemlich schnell aufgebaut und dann zogen auch ganz viele Leute ein. Die Container sehen so aus, dass in einem Container 4 Pritschen sind, 4 kleine Spins und das war's. Also mehr gibt es in dem Container nicht. Es gibt praktisch keine Privatsphäre für diese 4 Leute und es gibt so in 50 Meter Entfernung dann WC und Duschen. Genau.
Und irgendeinen Raum, wo die dann Essen bekommen?
Genau, es gibt einen Essensraum. Und dann später gab es auch einen Raum für Kinderbetreuung. Den haben wir dann mit vielen Ehrenamtlichen zusammen eingerichtet. Und zum Glück gibt es auch Ehrenamtliche, die mit betreuen am Nachmittag. Genau, das ist dann später gekommen.
Gut, und dann war erstmal so die Situation, es gab ein paar aufgebrachte Autofahrer, die gesagt hatten, wo soll ich jetzt mein Auto lassen? Und wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, jetzt müssen wir was tun? Oder?
Die aufgebrachten Autofahrer waren das geringste Problem. Die aufgebrachten Anwohner, die von jetzt auf gleich innerhalb von 1 Woche mitbekommen haben, dass genau dort neben ihrem Zaun also Flüchtlinge unterkommen, die waren wirklich sauer. Und ich finde auch erstmal zu Recht, weil die Entscheidung fiel sehr kurzfristig. Dann gab es ein schönes Treffen, wo 500 Leute aus dem Stadtteil da waren und auch viele Medienvertreter und wo die Politik, auch hier die Bezirkspolitik anwesend war. Und wir haben zusammen überlegt mit Kirchen, Schulen und Politik, wir müssen was machen. Und dann haben wir einen ersten runden Tisch gemacht und ehrenamtlich geworben. Und dann haben wir, das habe ich dann gemacht, moderiert und vermittelt und gesehen, dass wir verschiedene Hilfegruppen initiieren. Da gab es plötzlich eine Kleiderkammer, da hat sich jemand bereit erklärt, okay, ich kümmere mich drum. Da waren dann 6-7 Leute. Dann gab es eben Kinderbetreuung. Das war jemand, der so eine Facebook-Gruppe gegründet, haha-herzliches-hamburg.de. Und da ist eine richtige Bündelung gekommen für die Kinderbetreuung. Dann gab es Deutsch für Ausländer. Da haben ein Volkshochschullehrer und 3 ehemalige Lehrer sich zusammengetan. Dann gab es eine Singegruppe, also 2 Leute, die sagten, wir wollen mit den Kindern dort singen. Da gab es eine Tierpflegerin, die hat die Leute nach Harmbecks Tierpark eingeladen und so weiter. Also es gab einen richtig tollen Schwung von hilfsbereiten Menschen.
Mhm. Und die hast du dann so ein bisschen zusammengebracht und koordiniert? Oder?
Aber nur zu Anfang. Also zu Anfang haben wir das sozusagen gemeinsam mit Feuer und Wohnen überlegt, wie machen wir das. Da habe ich 2 Treffen sehr stringent geleitet. Also geguckt, so, wie kriegt man das hin, dass das nicht ausufert. und haben wir dann richtig klassisch mit Mieterplanwänden geguckt, wer will was machen mit einem Fragebogen. Und dann haben wir immer ein, wie heißt es, so eine Art Your Fix nennt man das, glaube ich, einmal in der Woche, Donnerstag 18 Uhr, uns getroffen und einmal die, die noch dazukommen wollten, haben sich auch dazu getroffen. Und dann wurden immer mehr sozusagen verteilt und geguckt und das hat bis jetzt ganz gut geklappt in der einen Einrichtung. Jetzt kommen aber eben noch zwei weitere Einrichtungen dazu in dem Stadtteil.
Die jetzt schon da sind oder die jetzt geplant sind?
Also das eine ist eine feste Unterkunft, das heißt, da war Leerstand in alten 50er-Jahre-Häusern und da sind jetzt schon ungefähr 80 Menschen und da werden 140 sein. Das sind, glaube ich, 40 Wohnungen. Und dort, wie auch in der Lockstedte Höhe, also auf dem Parkplatz, sind es vor allem Afghanen, Syrer, Tschetschenen, Mazedonier, Serben, Ägypten ein bisschen, so ungefähr so. Das ist so die Mischung. Und das ist auch die komplizierte Zusammensetzung, weil es natürlich auch mal Streit gibt. Und bei einigen ist klar, die werden sofort wieder abgeschoben, andere bleiben, wie die Syrer und die Afghanen. Das ist eine komplizierte Gemengelage einfach. Und die dritte Einrichtung, Niendorfer Straße, das ist auch nicht weit weg von hier, das wird eine zentrale Erstaufnahme. Die beinhaltet die Leute, die zuerst kommen, die kommen also vom Flughafen oder von der Bahn oder vom Schiff oder so direkt dann dahin und kommen erstmal mit nichts. Und die werden von da, von dieser zentralen Erstaufnahme dann verteilt in andere Folgeunterkünfte. Genau.
Und sagtest du Kleiderkammer, kriegen die von der Ausländerbehörde oder so denn keine Kleider?
Also wer nach Hamburg kommt, kriegt eine Erstausstattung von der zentralen Erstaufnahme oder eben von der Innenbehörde. Das ist Standard. Was die nicht kriegen, ist zum Beispiel Shampoo. Was die nicht kriegen, ist besondere Hygiene, Darmhygieneartikel. Das ist ganz erstaunlich, was die kriegen, was die nicht kriegen. Die kriegen erstmal kein Geld. Die müssen erstmal zu Behörden und zu Ämtern gehen, kriegen erstmal eine Grundausstattung. Da brauchen die zum Teil Wochen, bis sie überhaupt was kriegen. Und da sitzt dann sozusagen ein, die Idee, gerade weil es Oktober wurde, dass sie eben Winterklamotten brauchen oder zweite Klamotten oder Hygieneartikel und sowas alles. Das ist schon wichtig gewesen.
Also wer Asyl in Deutschland beantragt, muss dann irgendwann um Shampoo betteln, wenn jetzt ihr nicht da wäret, oder?
Betteln müssen sie nicht. Die Idee ist ja, man kann auch mit Kernseife sich die Haare waschen.
Ah, okay. Also, Kernseife bekommt er.
Ja, Seife kriegen die. Die kriegen eben nicht alles. Das ist eine sehr, sehr, also ich gucke da nicht rein, aber es ist eine sehr seltsame Verteilungspolitik. Mhm.
Hast du eine Ahnung, warum so viele verschiedene Kulturen auf einen Platz gesetzt werden? Man könnte ja sagen, was weiß ich, weiß jetzt nicht, wie viele Flüchtlingsunterkünfte es in Hamburg gibt. Wir machen mal nur eine Unterkunft nur für Syrer und eine nur für...
Das kann ich nur vermuten. Also ich glaube, die wollen eine Ghettobildung verhindern, auch eine zu starke, ein zu starkes Wir-Gefühl verhindern. Aber genau weiß ich es nicht. Also sie wollen vielleicht auch ja, sehen, dass es möglichst, dass sie sich selbst ein bisschen im Schach halten. Ich kann das nicht beurteilen, wirklich nicht. Mhm. Also genau.
Wie viele Leute helfen denn jetzt so mit?
Tja, das ist noch die Frage. Also in ganz Hamburg ist es ganz unterschiedlich. Es gibt Einrichtungen, da sind ein paar Ehrenamtliche. In Bahrenfeld zum Beispiel, das ist eine zentrale Erstaufnahme, da hat die Innenbehörde eine ganze Stelle für eine Kirchengemeinde bewilligt für 2 Jahre und die rekurrieren ehrenamtlich aus der Gemeinde und sonst wo. Das ist ganz rührig. Bei uns gibt es keine hauptamtliche Stelle, aber insgesamt sind wir hier wohl 40, 50, 60. Das variiert so ein bisschen. Also ich würde immer 60 sagen, die so mithelfen, die sich engagieren. Und ich bin gespannt, wie das sich entwickelt, jetzt, wenn es noch mehr Einrichtungen gibt hier. Also auch sprich, es gibt bald noch eine vierte Einrichtung. Und da bin ich gespannt, wie weit man da Hilfe noch evozieren, also wie man heranholen kann.
Sind denn die Anwohner, die direkt da dran leben, jetzt auch unter den Helfenden? Oder?
Ja, also einige Anwohner sind richtig, dass sie nehmen das zu Herzen, kommen, bringen was vorbei, sind da. Also ganz rührig, ganz schön. Also wirklich, das kann man sagen, dass die gerne da sind. Mhm. Ja. Also da gibt es auch keine Probleme. Also soweit ich das noch nicht, ich habe es noch nicht gehört, dass da irgendwelche Themen sind, die
schwierig sind. Also wie die Befürchtung ist immer, dass Müll rübergeschmissen wird oder dass da eingebrochen wird oder sonst was, aber nichts dergleichen.
Wie geht ihr da um? Ich meine, habt ihr so viele verschiedene Leute, die irgendwie übersetzen können? Oder können die Flüchtlinge alle Englisch? Oder?
Ja, das ist ja nicht unser Job. Das ist ja eigentlich der Job von Fördern und Wohnen. Das sind die, die die Einrichtung leiten. Eine direkte Tochter der Innenbehörde. Und die müssen eigentlich Dolmetscher ankaufen. Das Problem ist, dass die 11 Euro pro Stunde zur Verfügung haben gerade. Und sie kriegen kaum Dolmetscher. Also es ist eine ganz heikle Situation. Manche zum Glück können Englisch, manche eben nicht. Mit Englisch kommt man immer weiter. Also es ist gerade bei Behördengängen, wenn die zum Einwohnermeldeamt gehen oder zum Jugendamt, das heißt immer, Deutsch ist Amtssprache. Selbst dort will keiner Englisch reden. Das heißt, sie brauchen Leute, die Deutsch gehen und mitgehen. Und das ist ein großes Problem.
Und aber wenn ihr jetzt einen Spielernachmittag macht für Kinder oder so, dann kommt da ja wahrscheinlich kein amtlich bestellter Dolmetscher.
Nee, achso, mit den Kindern ist es ganz einfach. Da macht man mit Händen, Füßen und so. Das ist, die können auch ganz schnell Deutsch lernen. Also Kinder ist das geringste Problem, weil die nämlich, wenn die in die Schule kommen oder in den Kindergarten, also das wird ja in der Folgeunterkunft gemacht, also nach 3 Monaten kommen die dann oft sehr schnell in die Schule. Und da lernen die in Wochen ganz viel, ganz schnell. Also okay.
Müssen die zur Schule gehen? Oder?
Ja, es gibt eine Schulpflicht. Wenn die Eltern sagen, mein Kind geht's nicht gut oder das Kind hat keine Lust und dann, also sie werden nicht mit der Polizei abgeholt. Aber es gibt eine Schulpflicht, auch für die, ja.
Okay, weil das war, glaube ich, vor ein paar Jahren noch anders. Also meine Frau hat auch Arbeit in einem Flüchtlingsheim gemacht. Mhm. Und die erzählte, dass gerade die Roma-Mädchen, da hieß es, nee, die muss ja hier zu Hause abwaschen und sich um den ganz Kleinen kümmern, den 3-Jährigen. Mhm. Und da hieß es, nee, also Schulpflicht gibt es gar nicht. Und ja, habt ihr Angst vor Nazis oder
Probleme? Nee, gar nicht. Also, also in Hamburg, glaube ich, ist das Thema so gut wie wenig problematisch. In Pinneberg gab es tatsächlich mal so einen Neonazi-Aufmarsch. Hier in Hamburg in der Lokstedter Höhe war mal das Gerücht im September, dass vielleicht Neonazis kommen sollten. Und das Gerücht, was war einen halben Tag bevor das Termin war und sofort waren dann Dutzende von Leuten aus der Lenz-Siedlung, von St. Pauli, von sonst wo. Und es kam irgendwie ein schüchterner Neonazi, der mal reinguckt und ist sofort wieder abgehauen. Also ich glaube, dass die Gegenbewegung hier in Hamburg so groß ist, dass sich kein Neonazi traut. Also das ist hier einfach kein Pflaster dafür. So ist meine Einschätzung. Hm. Zumindest hier so im zentralen Bereich. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Neugraben oder Norderstedt wäre, aber ich glaube auch da nicht. Meine Einschätzung. Hm. Also.
Seid ihr vernetzt noch mit anderen Organisationen? Du hast ja gesagt, hast ja jetzt auch schon so ein bisschen über den Tellerrand geguckt und gesagt, hier in Bahnfeld wird jetzt auch gerade eine Einrichtung und da gibt es sogar eine Stelle. Und
ja, ja, wir sind, heute hatten wir gerade ein Treffen mit der Kirchengemeinde Niendorf. Die sollen sich eigentlich um diese eine Einrichtung kümmern in der sogenannten Niendorfer Straße, die Erstlingseinkunft, Erstlingsunterkunft und gucken, ob man da noch Stellen akquirieren kann, weil das total viel Arbeit ist, Ehrenamtliche zu koordinieren. Wir sind natürlich vernetzt mit Fluchtpunkt. Fluchtpunkt, das ist sozusagen die kirchliche Beratungsstelle in Ottensen, die sehr gut ist, tolle Beratung macht, auch rechtliche Beratung. Es gibt die Flüchtlingsbeauftragte Fanny Detloff und es gibt einen Flüchtlingsrat. Also es gibt sehr viele verschiedene Gremien. Muss man aufpassen, dass man sich nicht zu zersettelt. Aber durch die Lampedusa-Flüchtlinge ist das Thema sehr hoch gekocht, auch bei kirchlichen, im kirchlichen Kontext. Also hat einen hohen Stellenwert.
Hast du hier von der Gemeinde sozusagen ein Zeitkontingent oder so viel darfst du dafür machen? Oder wie darf man sich das als Pastor vorstellen überhaupt?
Als Pastor ist man ein selbstständig denkender, handelnder und sein Zeitkontingent völlig frei handelnder Mensch. Und das heißt, das ist alles on top. Also manchmal kann man es eben nicht schaffen, manchmal schafft man es. Und ich würde noch viel lieber mehr auch persönlich mit Flüchtlingen arbeiten. Im Moment bin ich ja eher mit Koordination zugange. Auch nicht jeden Tag. Also das klingt jetzt also großartig, aber man muss auch sagen, dass die Ehrenamtlichen auch selbstständig sehr viel tun. Das ist wenn dann eine Beerdigung kommt, ist die Beerdigung halt vorrangig vor dem anderen. So einfach ist das. Also, aber man hat eben die freie Möglichkeit, das ist das Tolle des Berufs, seine Zeit so einzuteilen, dass es sinnvoll für Gemeinde, für Menschen, für das Gemeinwesen ist.
Aber du kannst eben schon sagen, was weiß ich, am Dienstag um 15 Uhr kann ich nicht, sondern die Beerdigung muss um 17 Uhr stattfinden, oder?
Ja, bei Beerdigung ist das kompliziert. Okay. Also die haben meist Vorrang. Nein, natürlich, also ich mache ja Termine langfristig und ich weiß ja, dass Beerdigungen meistens montags und freitags sind. Zumindest hier in unserem Gebiet.
Okay. Wie sieht das aus mit den Leuten, die damit helfen? Also meine Frau hatte mir erzählt, die haben für Kinder so Spiele organisiert und so. Und die waren irgendwann total geflasht, als es hieß, ja, wo ist denn Ahmed? Und dann haben die anderen Kinder gesagt, wieso, der wurde doch gestern abgeschoben.
Mhm.
Und da haben sie auch gar nicht gewusst, wie sie jetzt damit umgehen sollen und wie sie, habt ihr auch sowas wie Supervision für die Ehrenamtlichen oder?
Also, wir haben eine Patengruppe. Das sind die, die sich speziell für Familien kümmern. Und da gibt es alle 2 Wochen eine Supervision. Auch von einer, sie macht das auch beruflich sonst und hat viel Ahnung, hat Vorbildung gemacht, gibt Vorbildung und das läuft gut. Dann gibt es eine Betreuergruppe für die, eine ehrenamtliche Gruppe für die Betreuer, für Behördengänge. Für die Kinderbetreuung gibt es einmal im Monat einen Austausch. Das könnte noch mehr sein, aber das ist auf jeden Fall unmitfördernd und wohl im Kontakt. Ich glaube, das läuft ganz gut, weil das ist tatsächlich tragisch. Also auch für die eigenen Mitarbeiter dort von Förder und Wohnen, also für Sozialarbeiter, die dort das Flüchtlingsdorf leiten. Das ist immer traurig, wenn dann Leute über Nacht sozusagen einfach nicht mehr da sind. Und das wissen die selbst nicht, wann die abgeholt werden. Das ist eine sehr rigorose, sehr traurige Angelegenheit, wie schnell dann die Abschiebung geht.
Wer arbeitet denn in so einem Flüchtlingsheim noch so ganz offiziell? Du hattest eben gesagt Sozialarbeiter.
Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt bei Fördern und Wohnen, das ist wie gesagt der Träger, die 100%ige Tochter der Stadt. Soweit meines Erachtens gibt es dort tatsächlich Sozialpädagogen, also klassisch ausgebildete Sozialarbeiter. Dann gibt es aber auch viele, die so umgesattelt haben, also die mehr Pflegedienst gemacht haben oder Krankenschwester oder was gab es noch? Hausmeister. Und die sich sozusagen was dazu, die dann eine Zusatzqualifikation gemacht haben und jetzt da das leiten. Und deren Hauptaufgabe ist natürlich so eine Art Sozialmanagement, also zu gucken, wer kommt da, das mit Behördengängen zu versuchen, irgendwie versuchen, ob man da nicht, wie heißt das, Dolmetscher kriegt und solche Sachen. Also viel, viel Orga müssen die machen. Und eigentlich auch ein Gespür für die Leute haben und ich wünsche mir manchmal, dass sie so mehr so dieses, ich sag mal, aus alten Pfadfinderzeit, also mehr so einen Gemeinschaftssinn mitentwickeln können für so ein Dorf. Also gucken können, sich ein bisschen hineinversetzen, was brauchen die jetzt und so. Aber ja, das, aber eigentlich machen die das gut, ist mein Eindruck, genau.
Wenn jetzt jemand sagt, oh, bei mir um die Ecke soll auch gerade ein Park- und Reitplatz geräumt werden, da sollen Container entstehen. Hast du ein Patentrezept? Was soll man machen?
Ja, also das Problem ist, dass jeder Platz gebraucht wird gerade. Alles wird jetzt geguckt. Ist bei der zentralen Erstaufnahme 2000 Plätze in diesem Jahr müssen hergehalten werden. Im Moment sind nur 1000, also es wird überall gesucht. Also ich glaube, dagegen zu sein, ist natürlich leicht, macht aber wenig Sinn. Ich würde einfach gucken, ob es da schon Betreuungsstrukturen gibt. Das heißt, ob Kirchengemeinden, Institutionen, Schulen und so weiter da mithelfen wollen und einfach begleiten. Das ist, bringt einfach auch Freude da, vor Ort zu sein und zu helfen.
Gibt es etwas, was ihr hättet besser machen können, wenn ihr es jetzt nochmal macht?
Weiß ich nicht. Ich finde, da haben so viele mitgeholfen. Also das war so ein Leuchtturm-Effekt. Also ich finde, jetzt würde ich sagen, ist es notwendig, dass ein hauptamtlicher Koordinator mithilft, auch für die Ehrenamtlichen da zu sein, sie zu betreuen, Ansprechpartner zu sein, neue zu akquirieren und so. Das hätte man vielleicht von Anfang an sagen müssen, wir schaffen es nicht alleine, Behörde, wir brauchen eine halbe Stelle dafür. Also das finde ich, wir entlasten die schon sehr und die lassen sich auch sehr zurück, muss ich sagen. Hier. Also das finde ich schon nicht gut. Also Bezirk und auch Innenbehörde, also die stärker in Beschlag nehmen.
Die hätten im Prinzip auch einen Topf dafür, für solche Stellen. Und
das weiß ich nicht.
Sonst muss man es fordern.
Ja, dann müssen sie den Topf schaffen.
Mhm. wenn jetzt jemand hier aus Lockstedt ist und davon noch nie gehört hat, und wo kann er sich melden, wenn er mitmachen möchte?
Verschiedentlich. Also entweder direkt vor Ort, also einfach zum Flüchtlingsdorf gehen und dann bei Frau Korte oder bei einer anderen Mithelferin hingehen und sagen, Mensch, ich möchte mithelfen. Und dann kann die das sozusagen zuordnen. Oder sie guckt auf meiner Facebook-Gruppe herzigeshamburg.de und da einfach sagen, ich möchte mitmachen und dann kann das schon koordiniert werden. Also ich kann auch bei mir anrufen. Es gibt eine Frau Tag, es gibt so viele. Es soll auch jetzt eine Website da geben. Also es ist schon mehrere Möglichkeiten.
Mhm. Habt ihr irgendwie besonderen Bedarf? Du sagtest gerade Webseite oder also so Sachen, wo man vielleicht auch nicht dran denkt, wo ihr sagt, diese Qualifikation brauchen wir gerade. Wenn der sich melden könnte, wäre das toll.
Ja, also ehrlich, im Moment ist das Vordringlichste echt diese Behördengänge. Das können natürlich nicht Leute machen, die richtig arbeiten und Familie haben. Aber das ist echt tragisch. Die gehen da hin und kriegen nicht ihre Sachen, weil sie nicht Deutsch kennen, beziehungsweise weil sie alleine sind und dann niedergemacht werden. Das wäre schon, also Behördengänge. Bei der Website, ich glaube, da ist die Frau, die das machen will, ist dabei. Vielleicht kann man da auch unterstützen. Ich weiß es nicht genau.
Mhm. Und ihr sammelt sicherlich auch Spenden.
Ja.
Also klar, da kann man nicht vergessen, genau, Spenden, genau, Gelder haben wir natürlich auch. Wir haben ein paar Bezirksmittel bekommen von der Kirche, vom Bezirk und auch noch andere Mittel. Also es ist Gelder und wir haben auch ein Spendenkonto, wo noch gespendet werden kann. Das ist ganz gut.
Ja, verlinken wir in den Shownotes.
Ja, ja.
So, meine Liste ist schon relativ leer. Hast du noch was, was wir hier ganz wichtig noch erzählen müssten?
Ich finde, man könnte ja politisch auf das politische Thema nochmal kommen. Das wurde ich gefragt vor 2 Wochen bei einem Interview. Sagen Sie mal, Herr Müller-Teichert, Sie als Humanist und Pastor und Gutmensch, kann man nicht auch irgendwann verstehen, dass Leute sagen, das Boot ist voll? Es sind einfach zu viele da. Und dann habe ich so überlegt, ich finde, die Metapher ist so schade. Also wenn man sich das Libanon anschaut und da sagt 1 Million Flüchtlinge von Syrern, da kann man wirklich sagen, das ist echt ganz schön voll. Oder an der Grenze zur Türkei. Aber wenn ich hier sehe, selbst in diesem Stadtteil Lockstedt, wird vielleicht 30.000, die hier wohnen, und dann kommen da Flüchtlinge, da 140, da 150, vielleicht da nochmal 200. Und die sind ja integriert, die haben Sozialarbeiter und die fallen gar nicht auf. Und da wird schon sozusagen groß gemacht, Überfremdung und ganz viel und so. Das kann ich überhaupt nicht finden. Die fallen nicht auf, die wollen gar nicht auffallen, diese Einrichtungen. Die sind eher, wenn man sie denen begegnet, eine Stütze, also auch für sich selbst ein Gewinn. Ja, ich würde gerne mit dieser Metapher aufhören wollen, das Boot ist voll, sondern sagen, nein, herzlich willkommen. Genau.
Mhm. Müsste sich deiner Meinung nach was bei der Politik grundlegend ändern? Also wie wir damit umgehen?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Also es ist offensichtlich, dass wir nicht sagen können, kommt alle her. Wir können nicht alle sagen, bleibt alle weg. Also es bleibt immer eine Ambivalenz, es bleibt immer ein Abwägen. Und warum nun die letzten 2 Jahre oder das letzte Jahr wieder so viele Flüchtlinge kommen, ist auch gar nicht bekannt. Also es ist ja nicht, also Syrien ist klar, warum aber jetzt so viele aus Tschetschenien kommen, wissen wir nicht. Also das ist nicht klar. Afghanistan ist wieder bekannt, aber Mazedonien, Serbien, warum jetzt mehr als vor 10 Jahren, wo wir praktisch, oder vor 8 Jahren, wo der Tiefstand war, das kann man nur ahnen. Also wir wissen es nicht.
Und so in Gesprächen mit den Flüchtlingen hat man da auch nicht irgendwie so einen Anhaltspunkt, dass die sagen, wir wurden jetzt besonders verfolgt oder...
Dodo, es gibt natürlich einzelne Familien, die das sagen. Genau, also das kann sein. Bei Sinti und Roman, also wir hatten eine Familie, da ist sie Roma, er ist Moslem und die Sachen, die werden halt aufgrund dieser Unterschiedlichkeit verfolgt und die wollen nicht zurück nach Montenegro. Genau, aber also bei Einzelfamilien ist klar, ich kann es aber das Gesamte natürlich nicht einschätzen. Mhm. Warum jetzt mehr? Das weiß ich nicht.
Ja.
Ja.
Dann danke ich dir für das Gespräch.
Gerne, hat mir Spaß gebracht. Vielen Dank.
Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne unter die Kommentare oder schickt uns eine Mail. Ich leite die dann auch gerne an Bernd weiter. Ja. Und danke fürs Zuhören. Ja.